Mia San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mia San Roth Podcast, Folge 322, und wir sprechen heute über das Topspiel in der Bundesliga. Der FC Bayern München war zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen und hat dort um die Tabellenführung gespielt, beziehungsweise darum, Leverkusen vielleicht doch endlich mal da oben zu verdrängen nach einer unfassbaren Serie. Mittlerweile waren vor dem Spiel schon 30 Spiele in der Bundesliga ungeschlagen, und Bayern wollte unbedingt vermeiden, dass ein 31. Mal dazukommt. Spoiler, es ist nicht gelungen. Die Bayern haben mit 0-3 in Leverkusen verloren. Das klingt deutlich, und wir wissen alle rund um den Rekordmeister, wenn es solche Niederlagen gibt, dann sind die Diskussionen heiß, dann wird viel darüber gesprochen, dann wird auch vielleicht mal hier und da ein bisschen überspitzt, ein bisschen übertrieben, und wir wollen heute auch drüber sprechen. Wir wollen schauen, ob das alles gerechtfertigt ist, ob die Bayern zu Recht so hoch verloren haben, ob die Bayern wirklich so schwach waren, wie sie sich selbst vielleicht auch dann danach geredet haben, wie sie auch von außen geredet wurden, und wollen auch ein bisschen über die Folgen dieses Topspiels sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich einerseits mich, Justin Kraft, als Host dieses Podcasts, und andererseits habe ich natürlich wieder zwei Leute aus der Redaktion mit dabei. Einmal Elisha, mit Elisha haben wir schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Schön, dass du wieder da bist. Hi Elisha.
Hallo Justin, Grüße aus Leipzig.
Und andererseits ist mit dabei Andreas. Auch mit Andreas haben wir bereits eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Schön, dass auch du wieder heute mit dabei bist.
Genau. Hallo, grüßt euch. Ich bin immer dabei, wenn Bayern verliert. Ich war jetzt mal nach dem Werder-Spiel dabei. Ich hoffe nicht, dass das zu meinem Motto wird. Aber trotzdem schön, mit euch in dieser Dreierkette aufzulaufen.
Ja, wir sind auch froh, dass wir dich dabei haben. Ich glaube tatsächlich, in unserer Analyse wird es eher keine Rolle spielen, dass du jetzt zweimal mit dabei warst. Aber ich sag's dir gleich, beim dritten Mal wird es langsam auffällig, und dann müssen wir hier über gewisse Konstellationen, glaube ich, innerhalb von Mir ist dann Rot sprechen. Ja, liebe HörerInnen, bevor wir richtig reinstarten, wie üblich der Hinweis: Ihr könnt unsere Arbeit unterstützen. Unter mirsanroth.de/unterstützen erfahrt ihr, wie das geht, warum ihr das tun solltet, was wir mit eurem Geld machen. Wir haben dort sehr transparent dargestellt, welche Möglichkeiten es gibt, unter anderem PayPal-Überweisung, aber auch die klassische Methode patreon.com/mirsanroth. Wir brauchen eure finanzielle Unterstützung, um diese Flut an Content, sage ich mal, A in Qualität, B natürlich auch in Quantität aufrechtzuerhalten, wie wir das seit Januar tun. Ihr seht gerade jeden Tag mindestens einen Artikel im Blog, ihr seht jede Woche eine ausführliche Podcast-Folge. Letzte Podcast-Folge konnten wir sogar mit Michael Reschke sprechen, der uns auch nochmal so ein bisschen auf dieses Topspiel mit eingestimmt hatte. Also ihr merkt, hier geht richtig was vorwärts mit Mir San Roth, und eure Unterstützung wird dabei gebraucht, und denkt auch gerne daran, uns regelmäßig zu unterstützen, und wenn ihr das einmalig tut, nehmen wir das natürlich auch sehr, sehr gerne mit, aber habt immer im Hinterkopf, dass wir natürlich auch regelmäßig und nachhaltig Kosten zu decken haben. Insofern auch da regelmäßiger Support gern gesehen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, Jungs, dann lasst uns mal einstarten in dieses Topspiel-Wochenende. Wurde ja von vielen ein sehr, sehr enges Spiel erwartet und am Ende gewinnt Leverkusen dieses Topspiel mit 3:0. Josip Stanišić, ausgerechnet Josip Stanišić, macht in der 18. Minute das 1:0 für die Werkself. Nach einem Beginn, der ja relativ ruhig war, wo es weniger Highlights gab, wo man schon auch gesehen hat, genau das, was auch eigentlich erwartet wurde, dass Bayern und Leverkusen sich so ein bisschen belauern, dass sie auch schauen, ja, wie ist der andere eigentlich eingestellt, und dann hat Leverkusen aber in dieser Szene erstmals den Turbo angedreht und das 1:0 erzielt. In der zweiten Halbzeit legt Alex Grimaldo direkt nach, in der 50. Minute macht das 2:0, und am Ende der Partie ist es Jeremy Frimpong, der einen Ausflug von Manuel Neuer nutzt und auf 3:0 für Bayern und für Leverkusen erhöht. Leverkusen jetzt in der Tabelle 5 Punkte vor den Bayern. Sind natürlich doch noch einige Spiele in der Bundesliga zu gehen, aber das ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für den FC Bayern München. Andreas, du hast das Topspiel für uns im Spielbericht begleitet. Was ist so dein wenn ich dich nach deinem groben Eindruck nach dieser Partie frage, wie ist der so?
Ja, natürlich erstmal enttäuscht. Es war ja unter der Woche Leverkusen noch im DFB-Pokal im Einsatz gegen VfB Stuttgart, was ein großartiges Spiel war zum Anschauen. Und dann hatte ich eigentlich erwartet, dass es ein ausgeglicheneres Spiel ist. Und die ersten Minuten war mein Gefühl eigentlich auch okay. Die Bayern haben das ganz ordentlich im Griff. Das war nicht spektakulär, aber es wirkte zumindest stabil. Die Formation, das war ja eigentlich die große Frage vor dem Spiel, hat vielleicht überrascht, aber es wirkte so, als ob das Gebilde funktionieren könnte. Und dann kam der Einwurf, der Andrich und der Ball in die Mitte. Und ja, wir haben das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Kartenhaus, was dann zusammengefallen ist im ersten Mal. Und mich hat als erstes, ich habe das auch in dem Bericht geschrieben, einfach überrascht, dass danach gar keine Reaktion erstmal kam, sondern dass, obwohl die Anfangsphase relativ stabil war, danach eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Und gerade nach vorne, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen, eigentlich sehr, 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 sehr wenig passiert ist.
Elisha, wenn wir jetzt mal auf die Änderungen eingehen, die Andreas gerade schon angedeutet hat. Thomas Tuchel umgestellt auf eine Dreierkette, dort mit Upamecano, Dier und Kim, der vom Asiencup auch zurückgekehrt ist, in der Innenverteidigung, und dann eben die Flügelverteidiger, wie es eigentlich auch erwartet wurde, Masraoui und Bowie. Gut, dass sie seitenverkehrt spielen, beziehungsweise dass einer seitenverkehrt spielen muss, war ja eh klar, aber dass es dann Bowie auf links war durchaus eine Überraschung. Da haben viele, glaube ich, mit Masraoui auf der linken Seite gerechnet und mit Bowie auf der rechten Seite. Und dann eben vorne die vier übrig gebliebenen mit Pavlovic und Goretzka auf der Doppelsechs, kein Kimmich. Davor dann Sané und Musiala in der Halbspur und Kane vorne im Angriff. Wie sehr hat dich diese Umstellung überrascht? Und was hättest du vielleicht an der Stelle, wenn du Thomas Tuchel gewesen wärst, auch anders gemacht?
Ich muss sagen, die Umstellung auf Dreier- bzw. Fünferkette hat mich weniger überrascht. Das hat Tuchel ja mit einer defensiveren Variante auch schon gegen Stuttgart versucht, auch wenn es da keine Dreierkette war. Aber das, dachte ich mir, könnte vielleicht noch aufgehen. Personal, muss ich sagen, hat mich vor allem überrascht, dass Dier anstatt De Ligt in der Innenverteidigung gespielt hat und eben auch, dass beide Innenverteidiger mit Upamecano und Kim, die ja entweder angeschlagen beziehungsweise noch gerade erst wieder vom Asia-Cup zurückkamen, dass die eben wirklich jetzt gleich wieder auf dem Feld im Spitzenspiel von Anfang an stehen, hat mich genauso überrascht wie das Boué, der ja auch jetzt noch relativ neu im Kader war und sein erstes Spiel von Anfang an machen durfte, eben auf der für ihn ungewohnten linken Seite spielt und nicht Masraoui oder eben auch dann Guerrero, der ja auch fit gewesen wäre. Das heißt, wir haben natürlich schon personell ein paar Umbrüche in der Aufstellung gehabt. Allerdings, ich hab mir vorhin überlegt, ich glaube, ich hätte wirklich fast meine Notizen vom Spiel gegen Augsburg wieder rausholen können. Ich würde, glaube ich, wirklich gar nicht so sehr den Fokus auf die personellen Probleme oder Veränderungen legen, sondern wirklich allgemein die Spielstruktur kritisieren, dieses ideenlose Spiel nach vorne und die Anfälligkeit nach hinten ist langsam wirklich was, was substanziell auffällt. Und da, ja, muss man sich wirklich langsam einen Lösungsansatz überlegen.
Haben die personellen Veränderungen, also es ist ja doch eine Vielzahl an Veränderungen, wenn man jetzt überlegt, Upamecano kommt aus einer Verletzung zurück, Dyer und Bowie sind immer noch Neuzugänge des FC Bayern München, Bowie hat bisher kaum gespielt, Dyer hat ein bisschen gespielt, hast du mit Kim den Asien-Cup-Rückkehrer, Pavlovic, der auf diesem Topspielniveau noch nicht allzu viel Erfahrung gesammelt hat, ohne jetzt irgendeinen dieser Spieler dafür verantwortlich machen zu wollen, aber vielleicht mal in die Richtung gefragt, Andreas, sind das vielleicht einfach auch zu viele Veränderungen, um dann strukturell guten Fußball mit guten Abläufen auf den Platz zu bringen, insbesondere auf diesem Niveau?
Es waren viele Veränderungen, klar, aber ich gehe mal davon aus, die hatten ja eine Woche Zeit eigentlich auch, sich darauf einzustellen, haben Dienstag wahrscheinlich das Pokalspiel angeschaut und Tuchel ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er Spieler, die verletzt waren oder ausgefallen sind, dann schont, ne? Sondern die er mag, These, die stellt er dann auch ins sofort wieder rein. Siehe Upamecano und Minje. Ich glaube aber auch, dass Leverkusen so, hat er auch umgestellt und Frimpong hat nicht gespielt. Das hat mich am meisten eigentlich überrascht bei der Aufstellung. Und Bowie war ja wirklich nur dafür da, um die Geschwindigkeit von einem möglichen Einsatz von Pongs aufnehmen zu können, was Guerrero vielleicht nicht kann. Aber die Umstellung haben mit Sicherheit für Verunsicherung gesorgt. Auch Müller war nicht dabei. Guerrero hat in den letzten Spielen eigentlich auch ordentlich performt. Ich glaube, dass das natürlich für eine Verunsicherung sorgt. Vielleicht hat Tuchel die Erwartung, ja, die Jungs können das. Wir haben das eine Woche geübt, aber das hat dann auf dem Feld überhaupt nicht geklappt. Auch wenn Elisha schon angedeutet hat, dass es jetzt weniger an so einer Ausrichtung lag, sondern vielleicht in eine andere Richtung ging, warum das Spiel so deutlich dann am Ende verloren wurde.
Dann lass uns doch mal in die Richtung gehen. Also warum hat es am Ende so ausgesehen, wie es ausgesehen hat, Elisha? Was hat dir taktisch vielleicht auch eine Umsetzung auf dem Platz dann gefehlt, damit es besser aussieht oder damit man vielleicht Leverkusen auch ein bisschen mehr in die Mangel bekommt?
Naja, also ich finde, die ersten 10 bis 20 Minuten hat die Spielidee ja zumindest halbwegs noch funktioniert. Man hat versucht, eben von der defensiven Grundausrichtung heraus langsam nach vorne zu spielen, Leverkusen nicht in ein Kombinationsspiel kommen zu lassen. Und das war ja auch zu Beginn noch einigermaßen vielversprechend. Aber wie es Andreas eben auch schon angesprochen hat, sobald dann eben das System ein bisschen ins Wanken kam oder eben auch Gegenwehr von Leverkusen aufgekommen ist, ist das sofort nicht zusammengebrochen. Dann haben wir sowohl eben diese Defensivprobleme gehabt, als aber eben, was ich wirklich vor allem ankreiden würde, diese offensive, komplette Ideenlosigkeit. Also wir haben dann zum Beispiel auch Pavlovic, der ja, dem ich an sich keine Kritik mache, aber der natürlich in einem sehr ähnlichen Raum wie auch Dyer spielt, der sich oft tief hat fallen lassen und da so ein bisschen die beiden sich auf den Füßen standen. Wir haben letztendlich die Außenbahnen wenig besetzt gehabt. Das sollte ja eigentlich auch dann Boué und eben auch Masraoui von den Außenverteidigerpositionen mehr übernehmen, da ja Sané auch weiter in die Mitte gezogen wurde. Und auch da war eigentlich sehr, sehr wenig zu sehen. Das heißt, man war offensiv eigentlich vom Positionsspiel aus, hat man versucht, das eben in klassische Tuchmanier aufzuziehen. Aber sobald man dann eben wirklich in die gefährlichen Zonen oder in die Nähe der gefährlichen Zonen kam, musste man sich eigentlich auf, ja, ich sag mal, Heroenmomente verlassen von den Offensivakteuren, die aber leider schon seit mehreren Spielen oder Monaten eigentlich nicht mehr so wirklich vorhanden sind, dadurch, dass eben auch die Offensivspieler gerade ja zum Großteil außer Form sind und dementsprechend, ich glaube, zur Halbzeit war der Expected Goals Wert bei 0,2 bis 0,3 der Bayern und das ist wirklich schon vielsagend und zeigt deutlich, wie diese erste Halbzeit abgelaufen ist.
Ja, und es liegt ja vielleicht auch daran, dass gerade Leroy Sané und Harry Kane in der Hinrunde perfekt harmoniert haben. Wahrscheinlich vielleicht über ihrem Level oder sie sind sehr stark abgesackt. Und diese Zweierkombination funktioniert gar nicht. Also man kommt gegen defensivere Gegner. Werder habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja, kommt man nicht hinter die Ketten und findet da keine Lösung, wenn die Gegner tief stehen. Wobei das Leverkusen ja jetzt nicht mal ultra tief gestanden ist, ne? Aber sie tun sich einfach schwer, diese offensiven Momente zu kreieren. Aber auch hinten fallen Gegentore. Ich habe jetzt gelesen, in den letzten 9 Spielen Torverhältnis von 16 zu 13. Was auch nicht gerade dafür spricht, dass defensive Stabilität herrscht. Auch wenn wir wissen, die Expected Goals Against Werte sind sehr, sehr gut. Man hat auch nicht viele Gegentore bekommen. 5 davon hat man gegen Frankfurt bekommen. Aber trotzdem stimmt irgendetwas nicht in der gesamten Abstimmung.
Mir noch aufgefallen ist, ja, ist auch, dass letztendlich die Akteure in der Innenverteidigung eigentlich gar nicht die waren, die wirklich die großen Fehler gemacht haben. Klar, man kann natürlich beim 1:0 ein Komplettversagen eben auch gerade von Boe attestieren, aber wie gesagt, der Junge ist zum ersten Mal in der Startelf. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen noch die Augen zudrücken, beziehungsweise dann ist sowas dann leider eben auch dann mal mit einberechnet. Aber gerade, dass Leverkusen in den Zwischenräumen vor der Kette so viel Platz und so viel Kombination aufziehen konnte, natürlich ist er noch mit Würz ein Spieler da, dessen Qualität unbestritten ist, aber dass da in diesen Zwischenräumen ja so viel Freiheiten vorgeherrscht haben und dann Leverkusen eben auch ihr eigenes Ballbesitzspiel dann teilweise wirklich ungestört vortragen konnten, das ist was ich lange nicht mehr bei einem Spiel gegen Bayern gesehen oder bei einem Gegner von Bayern so gesehen habe. Das spricht natürlich zum einen für die Qualität von Leverkusen und zum anderen eben auch, dass Bayern schon auch wirklich da deutlich an Dominanz abgegeben hat.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil was ich beobachte ist, dass die Bayern grundsätzlich natürlich versuchen, aus einer tieferen Struktur gegen den Ball zu verteidigen. Das ist Tuchels Ansatz. Tuchel ist jetzt nicht der Trainer, der viel ins Angriffspressing gehen lässt, sondern eher aus einem Mittelfeldpressing heraus versucht dann die Bälle auch zurückzuerobern, wenn es nicht gerade eine Gegenpressing-Situation ist, wo die Bayern dann durchaus auch mal aggressiv vorne drauf gehen. Was mir aber fehlt, ist so ein bisschen eine Impulskontrolle. Also was meine ich? Man sieht in vielen einzelnen Szenen, sieht man beispielsweise Leroy Sané gern mal übers halbe Feld sprinten, wenn er einen Ball hinterherjagt. Man sieht ganz oft, dass Leon Goretzka rausschiebt aus seiner Position und aggressiv nach vorn verteidigt. Hinten in der Abwehrkette sieht man das auch hin und wieder mal. In der Vergangenheit hat man das von Kim immer mal wieder beispielsweise gesehen. Also immer wieder diese aggressiven Momente einzelner Spieler, die dann aus ihrer Position herausschieben. Und in dem Moment habe ich dann das Gefühl, gibst du als Mannschaft oft die Kontrolle ab, weil ein einzelner Spieler sich dazu entscheidet, herauszurücken. Nochmal, das ist ein Gefühl. Es kann auch sein, dass das absolut taktisch so gewollt ist, dass Goretzka beispielsweise diese Bewegungen nach vorn macht. Dann ist das vielleicht auch ein taktisches Thema. Aber ich habe eben oft das Gefühl, dass Goretzka dann nach vorn schiebt beispielsweise. Und ab da das Pressing sehr reaktiv ist. Also dass dann versucht wird, von hinten dieses Herausrücken aufzufangen und das relativ spontan, ohne klare Abläufe. Man kommt aus den eigenen Mustern raus, versucht dann zu pressen, versucht diese Bewegung eben mitzumachen als Team. Und dann kommt es relativ schnell gegen so einen Gegner wie Leverkusen, der viel Ballkontrolle hat, der sehr variabel aufbauen kann, der sich viel bewegt zwischen den Linien, kommt es dann immer mal wieder zu Momenten, wo Goretzka dann 2-3 Schritte zu spät ist, wo der Nächste dann wieder 2-3 Schritte zu spät ist und wo Leverkusen dann immer wieder diese entstandenen Räume hinter dem Spieler jeweils nutzen kann. Und da fehlt mir persönlich so ein bisschen eine Art Impulskontrolle. Also einerseits kann das natürlich was sein, woran das Trainerteam arbeiten muss, das ist keine Frage. Andererseits kann das aber auch von einem Spieler ausgehen, der auf dem Platz steht. In der Vergangenheit war das häufig Thomas Müller beispielsweise, der offensiv das Pressing gesteuert hat, der da viele Kommandos gibt, der immer wieder auch seine Mitspieler lenkt und steuert und sagt, so geh drauf jetzt oder weiter, 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 komm. Ganz viele Kommandos, die man da immer wieder von ihm hört, der stand jetzt nicht auf dem Platz. Wer ist dann quasi der Nachfolger? Wer ist derjenige, der hinten aus dem Mittelfeld heraus die Kommandos gibt? Wer ist der, der das klug anführen kann? Ist es wirklich Goretzka, der in dem Spiel dann, das wäre ja die natürliche Variante, da Pavlovic mit seinen jungen Jahren eben nicht der natürliche Leader ist aktuell, wäre es natürlich die logische Variante, dass Goretzka dann diese Kommandos gibt. Da ist dann die nächste Frage, kann er das? Kann er die Situation richtig einschätzen? Also ich habe da wenn Tuchel auch immer wieder von Details beispielsweise spricht, dann habe ich das Gefühl, dass gerade in diesen Pressing-Abläufen Details nicht stimmen, dass dann die Pressing-Trigger entweder falsch interpretiert werden, dass man dann falsch herausschiebt oder dass man eine Sekunde zu spät herausschiebt. Das sind insofern Kleinigkeiten, weil Andreas hat es ja gerade auch angesprochen, Expected Goals Against und so weiter. Und es gibt ja auch viele Statistiken, die belegen, dass die Bayern jetzt keine schlechte Defensive in diesem Jahr haben. Aber gerade wenn du auf so ein hohes Niveau triffst, wie es Leverkusen aktuell hat, dann finde ich schon, dann ist das auffällig, dass da immer wieder Momente dabei sind, wo nicht als Team aktiv gepresst wird, sondern wo man eher reaktiv wird und auf viele Umstände reagieren muss, die eigentlich nicht da sein sollten.
Ich bin da ganz bei dir, Justin. Man muss natürlich auch beachten, dass der Pressing- oder der Gegenpressing-Ansatz Tuchels ein deutlich passiverer ist als jetzt vielleicht unter Nagelsmann oder gar unter Flick, wo natürlich deutlich höher das Gegenpressing angesetzt wurde. Aber letztendlich, gerade wenn man dann eher dann in den tiefen Räumen des eigenen Ballbesitzes an den Ball kommt, muss man natürlich erstmal wieder nach vorne spielen, was natürlich schon schwierig genug ist. Und dann kommt immer wieder genau das Problem, dass man eigentlich dann in der gegnerischen Hälfte den Ball relativ tief hat und dann eigentlich nicht mehr weiß, was passiert, dann sind die Außen nicht besetzt, weil Boué vor allem mit sich selber beschäftigt ist. Masraoui, der Einzige, der noch etwas über die rechte Schiene nach vorne gedrückt hat und gerade mit Sané und Musiala ja auch zwei Spieler offensiv auf dem Feld standen, die ja auch eher ins Zentrum ziehen und dort auch ihre Stärken eigentlich normalerweise ausspielen können. Das heißt, da war dann letztendlich Kane komplett isoliert und dementsprechend unsichtbar war er auf dem Platz und natürlich dann auch so der Leidtragende in der Nahrungskette, wenn man so will. Und ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, man muss langsam, beziehungsweise ich denke, das ist natürlich auch eine Aufgabe des Trainerteams, die jetzt eigentlich mal überlegen müssen, ob es einen Alternativansatz gibt oder ob der eigene Ansatz besser umgesetzt werden kann oder wie das geschafft werden kann, dass die Spieler den Ansatz des Trainer und Trainerteams in die Tat umsetzen können.
Justin, ganz kurz noch zu der Impulskontrolle. Wie siehst du die denn versus diesem Zocken, was Thomas Müller angebracht hat? Weil gegen den Ball hat man vielleicht zu wenig Impulskontrolle und mit dem Ball zockt man nicht. Also wie siehst du das? Oder gilt das für beide Phasen im Spiel, dass die Kontrolle dann nicht wirklich vorhanden ist?
Ja, Thomas Müllers Kritik war ja generell sehr, sehr interessant, weil man die in viele Richtungen auch interpretieren kann. Ich glaube, Georg hat auf ehemals Twitter hat er geschrieben, dass er da auch so ein bisschen Kritik an Thomas Tuchel rausgehört hat. Nicht nur ein bisschen, also er hat sehr deutlich Kritik rausgehört, dass es da zu wenig Freiheiten gibt. Und Tuchel gilt auch als ein Trainer, der klare Rollen definiert, der Spieler schon auch relativ klar in ein System presst, in Anführungsstrichen. Insofern, klar, das kann eine Problematik sein aktuell. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass Tuchel, Sané und Co. derart in ihrer Rolle beschränkt, dass sie nicht die Möglichkeit haben, in die Tiefe zu gehen, dass sie nicht diese Lust zum Zocken entwickeln. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich glaube daran nicht. Klar, es wird Leute geben, die dann sagen, guck einfach hin, das ist so. Und Tuchel ist nun mal jemand, der die in so feste Rollen presst. Aber dann muss man ja die Frage stellen, was ist diese Rolle, die sie dort spielen auf dem Platz? Also was ist dann die Rolle, wenn sie wirklich so eingeschränkt werden von Tuchel? Was verfolgt er da damit, welches Ziel verfolgt er damit, welchen Gewinn zieht er daraus, welchen Gewinn ziehen die Spieler daraus, und da komme ich relativ schnell dann zu der Annahme, dass ich Tuchel jetzt mal nicht unterstelle, dass er das, was da auf dem Platz passiert, dass das das Ziel ist, was er verfolgt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann haben wir eben auch, du hast es gerade gesagt, im Hinspiel die Kombination von, Hinspiel sage ich schon, in der Hinrunde diese Kombination zwischen Kane und Sané gesehen und haben gesehen, dass Dynamik durchaus auch im Repertoire von Tuchel-Mannschaften sein kann und dass es eben auch Tiefe gibt im Spiel nach vorn. Und dementsprechend würde ich Tuchel da schon unterstellen, dass er ein anderes Ziel verfolgt. Und dann muss man Müllers Kritik eindeutig auch als Kritik an die Spieler verstehen. Das hat er, glaube ich, auf Nachfrage von Sky dann auch nochmal so beantwortet, hat dann gesagt, über einen Trainer braucht man da halt nicht sprechen, hat er Wort für Wort so gesagt, aber halt sinngemäß und meinte dann auch, der Trainer sagt's Woche für Woche. Auch das ist ja was Tuchel in der Vergangenheit häufig gesagt hat. Die Trainings sind super, aber wir kriegen es nicht transferiert ins Spiel. Also muss ja da irgendwas vom Transfer vom Trainingsplatz auf den Spielplatz nicht funktionieren und dahinter zu stoßen, das ist extrem schwer. Also ich kann mir nicht erklären, warum beispielsweise ein Leroy Sané nicht mehr so spielfreudig wirkt wie in der Hinrunde, warum Jamal Musiala so extrem mit Leistungsschwankungen zu tun hat. Der hat ja gegen Leverkusen ja im Prinzip kaum stattgefunden. Das trifft für Sané, für Musiala zu. Kane wieder nur mit 17 Ballkontakten. Also das ist, Matisse Tell hat in seinen 20 Minuten, die er gespielt hat, fast so viele Ballkontakte gesammelt wie Harry Kane, nämlich 14. Das ist dann einfach in Summe vorne zu wenig, zu undynamisch, zu wenig Läufe in die Tiefe, in die Schnittstellen. Und insofern bin ich da vollkommen bei Thomas Müller. Ich glaube, ein bisschen mehr Zocken würde diesem Team gut tun, ohne dass ich jetzt hundertprozentig sagen kann, an wem es liegt und wer da welche Vorgaben macht und welche Rolle für welchen Spieler jetzt genau vorgesehen ist. Das können wir alle nicht wissen. Wir können nur das beurteilen, was wir am Ende auf dem Platz sehen. Und da fehlt mir auch mehr Dynamik. Da fehlt mir mal das Zocken von Sané. Aber auch da, glaube ich, ist eine gewisse Impulskontrolle wichtig. Auch da geht es natürlich darum, dass Sané nicht wie in manchen Spielen sich dann fünfmal festdribbelt, sondern da muss es auch eine gewisse Spielfreude geben, eine gewisse Kombinationsfreude, eine gewisse Freude daran, Positionen zu wechseln, immer wieder die Schnittstellen zu attackieren. Ja, und da sieht man eben einerseits auf diesem Topspielniveau eine Leverkusener Mannschaft, die richtig Bock darauf hat, wo man sieht, da stimmen viele Abläufe, da greift vieles ineinander. Und auf der anderen Seite ist es dann ernüchternd zu sehen, wie die Bayern nach vorne spielen und wie wenig Bewegung dann da vorne ist und wie wenig Dynamik da im Spiel ist. Und nochmal, ich kann kein hundertprozentiges Fazit ziehen, woran es genau liegt. Am Ende wird es eine Mischung sein aus Trainerteam und Spielern. Aber ja, dass diese Problematik jetzt eben aktuell so auftritt, das ist offensichtlich und das kostet den Bayern viel Durchschlagskraft in der Offensive. Was die Defensive angeht, glaube ich, ist Impulskontrolle nochmal deutlich wichtiger, weil da geht es wirklich darum, diszipliniert zu sein, da geht es wirklich darum, die Räume zu halten, da geht es darum, die Vorgaben des Trainerteams dann auch umzusetzen, weil sobald ein Spieler dort aus der Reihe fällt, ist es, glaube ich, gegen den Ball nochmal entscheidender und nochmal schmerzhafter für das gesamte Team, als wenn vorne sich mal jemand festdribbelt. Das ist für mich ein Unterschied. Da gibt es für mich Unterschiede in den Folgen, weil, wie gesagt, wenn du ein 4-4-2 jetzt mal als Beispiel hast und der rechte Achter presst nach vorne und muss eigentlich gar nicht nach vorne pressen, macht es aber trotzdem und reißt diese Lücke im Mittelfeld auf, dann muss als nächstes entweder der Innenverteidiger dahinter nachrücken oder der zweite Achter schiebt auf seine Position und reißt da wieder eine Lücke auf und so geht es dann immer weiter und dann hast du immer irgendwo diese eine Lücke, die der Gegner bespielen kann, wenn du den Ball nicht gewinnst. Und das ist dieser Mechanismus, den ich meinte und das sehe ich bei den Bayern aktuell zu oft. Deshalb, ja, mehr Impulskontrolle gegen den Ball und vielleicht weniger Zurückhaltung mit dem Ball.
Gab es denn, weil mir ist noch aufgefallen, vor dem 1-0, vor dem Einwurf hat man auch wild diskutiert und das hat dazu geführt, dass man dann so unsortiert war und dass man überhaupt nicht darauf geachtet hat, was an der Außenlinie passiert. Und es kam mir nur von außen so vor, als ob da auch kein Leader auf dem Platz ist, der da den Ton angibt oder der sagt, reißt euch mal zusammen, da ist ein Dyer, Upamecano, der gerade erst reinkam, Minji kommt auch erst gerade rein. Vielleicht hätte Goretzka die Rolle übernehmen können, da diese super klaren Ansagen zu treffen. Aber das war auch noch ein Punkt, der mir einfach aufgefallen ist. Oder vielleicht geht es ja dann darum, okay, hätte, wäre, wenn, ist immer einfach danach, aber hätte man dann Kimmich reinbringen können, der wahrscheinlich die Mentalität hätte, ja, diesen Führungsanspruch auch zu haben. Und vorne sehe ich den weder bei Leroy Sané noch bei Jamal so wirklich. Und Harry Kane hat den irgendwie auch nicht für sich gepachtet. Also vielleicht ist das auch noch, es sind mehrere Elemente, ja, aber ein Element, was da dazu kommt. Ich glaube, man versucht auch immer so einen Grund zu finden oder der Trainer ist schuld oder der eine Spieler ist schuld, aber das ist ein Potpourri an Sachen, die sowas verursacht. Ich glaube, wir sind auch beim Training nicht dabei unter der Woche, ne, wissen gar nicht, was da passiert ist. Also es sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele kleine Elemente Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit Schnellschüssen oder Interpretationen.
Ja, ich glaube, diese Zusammenfassung trifft es eigentlich ganz gut. Es ist wirklich so eine Summe an negativen Einflüssen, an negativen Aspekten, die damit reinspielen. Jetzt habe ich ja heute schon ein Bild gesehen, dass an der Säbener Straße ein Plakat mit Tuchel raus von Fans offenbar angebracht wurde. Und ich glaube, das ist jetzt genau der falsche Weg tatsächlich. Also man muss jetzt sich einfach auf die Stärken besinnen, die ja in der Hinrunde letztendlich da waren und eben auch auf die Konstanz einfach setzen, dass man mit Tuchel natürlich schon einfach eine Fachkraft als Fußballlehrer da in München hat und muss sich wirklich einfach grundsätzlich, die Spieler müssen sich hinterfragen, wo die Einzelleistung abgeblieben ist oder wo die Form von Einzelspielern ein bisschen auf dem Weg geblieben ist. Und natürlich auch das taktische Gerüst muss so angepasst werden, dass eben auch genau diese individuellen Qualitäten, die er in Sané oft gezeigt hat in der Hinrunde, die er in Kane ohne Zweifel mannigfaltig hat, die er in Musiala in den engen Räumen hat und so weiter, dass die endlich wieder zur Geltung kommen können und einfach auch ein attraktives und vor allem auch ein erfolgreiches Offensivspiel in die Tat umgesetzt werden kann.
Ja, ich glaube, über Tuchel und die Folgen sprechen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Andreas gerade gesagt hat mit dem Leader-Problem sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass das bei den Bayern ein Problem ist. Da geht es gar nicht darum, dass man jemanden braucht, der dazwischen haut oder der irgendwelche vermeintlichen Zeichen setzt, sondern da geht es wirklich um Struktur. Da geht es darum, wer macht wann welche Bewegung, wer erkennt diese Situation auch richtig. Da finde ich, Thomas Müller ist immer das herausragende Beispiel. Der hat über Jahre das Pressing der Bayern gelenkt, hat verschiedene Trainer erlebt, verschiedene Systeme gespielt, hat verschiedene Situationen in seinem Leben gesehen. Und der hat eine einzigartige Qualität darin, Situationen richtig zu erkennen, für sich selbst, aber eben auch gruppentaktisch und mannschaftstaktisch, hat ein herausragendes Gespür dafür, wann sich Pressing lohnt und wann nicht, und weiß da seine Mitspieler auch richtig einzusetzen. Das ist eine Qualität, die haben in der Form, in seiner Generation vielleicht eine Handvoll Spieler, vielleicht sind es zwei Hände voll, also es sind nur ganz wenige Spieler auf der Welt, die so eine Qualität haben. Und insofern tut's natürlich immer auch weh, wenn er nicht spielt, bei allem Verständnis dafür, dass er nicht immer spielt. Also es gibt ja auch noch andere Aspekte im Fußball, die entscheidend sind und die eine Rolle dafür spielen, ob jemand spielt oder nicht. Insofern will ich jetzt gar nicht die Kritik in die Richtung lenken, dass Müller nicht gespielt hat, auch wenn ich ihn vermutlich aufgestellt hätte. Gab's schon auch den einen oder anderen Grund dafür, sich für Goretzka zu entscheiden. Das ist dann einfach so. Aber dieses Talent, so die Mitspieler auch zu lenken und die richtigen Kommandos zu geben, das haben nur wenige Spieler. Und du kannst noch so eine Persönlichkeit sein, wenn Harry Kane kein Lautsprecher ist, keiner ist, der seine Mitspieler lenkt, dann ist das so. Dann ist er einfach dieser Typ Spieler. Und dasselbe gilt für Goretzka. Dasselbe gilt vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler in der Defensive. Und dann hast du da jemanden oder dann vermisst du da jemanden, der die richtigen Ansagen macht, der die Leute sofort wieder in den richtigen Fokus bringt. Also Beispiel Einwurf vor dem 0:1. Wie lange dort Sané einfach auch sich damit aufhält, da rumzudiskutieren und rumzulamentieren. Das ist in einem Topspiel geht alles so, so schnell, gerade auf diesem Niveau. Da kannst du dann dich nicht ewig damit befassen, so eine Einwurfentscheidung irgendwie zu diskutieren. Also das geht nicht, dann bist du raus aus der Situation. Glaube auch danach dann, wie die Spieler reagieren, wie sie zu spät in die Zweikämpfe kommen, wie da einfach irgendwie jeder mit sich beschäftigt ist. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Du hast viele gute Einzelspieler in diesem Team. Aber du hast bei allen irgendwo das Gefühl, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind. Bei Upamecano ist es vielleicht, das ist rein spekulativ, aber vielleicht ist es im Hinterkopf, er hat jetzt die letzten Topspiele immer mal wieder auch so Momente gehabt, wo er vielleicht nicht der sicherste Spieler war. Dann hat er in der Anfangsphase diesen einen Querschläger. Vielleicht ist da auch in seinem Hinterkopf, sich darauf zu fokussieren, selbst einfach eine gute Leistung hinzubringen und das abzuhaken mental. Dann hast du mit Dyer jemanden, der neu dabei ist, der vielleicht auch eher darauf fokussiert ist, in dieser Dreierkette dann eben seine eigene Rolle in den Griff zu bekommen. Dyer ja jemand, der eher ein bisschen mehr kommuniziert auch mit den Mitspielern, der auch sofort spürbar Verantwortung übernommen hat, aber der logischerweise auch nach so kurzer Zeit einfach noch nicht der Leader sein kann und vielleicht auch langfristig nicht der Spieler ist, der dieser Leader sein soll. Und dann hast du mit Kim jemanden, der zurückgekehrt ist, der vom Asien-Cup zurückkommt, der jetzt auch wieder seinen Rhythmus beim FC Bayern finden muss. Insofern sind wir natürlich dann doch wieder auch bei der Frage, war das gut, dass man die Defensive so stark umgestellt hat? Er musste sie umstellen aufgrund von Verletzungen. Er musste schauen, dass er da eine andere Formation reinbringt. Er musste vielleicht auch schauen, dass er auf den Gegner sich ein Stück weit anpasst. Aber vielleicht war es am Ende auch zu viel Umstellung. Vielleicht war es in die Richtung zu viel, dass die Abläufe zwischen den Spielern im Detail einfach gar nicht stimmen konnten, weil sie so noch nie zusammengespielt haben. Und vielleicht war dann dieses Leverkusen-Spiel auch der falsche Zeitpunkt, um dahin umzustellen. Vielleicht hätte Tuchel mehr in die Richtung gehen sollen, eine Formation aufzustellen, wo er weiß, okay, die haben jetzt zuletzt häufiger zusammengespielt, die kennen sich. Das ist vielleicht taktisch jetzt nicht die allerbeste Option auf dem Reißbrett, weil es da einfach Lücken gibt, die Leverkusen bespielen kann. Aber vielleicht ist es eben die Formation, die besser funktioniert, weil sie eingespielt ist, weil da mehr Automatismen drin sind. So, und da bin ich dann bei einer Mischung aus A, derjenige, der eben das Pressing steuert, fehlt, und B, die Abläufe waren vielleicht auch nicht hundertprozentig da. Und das hat man beim Gegentor, hat man das wunderbar gesehen. Da war, glaube ich, alles drin. Also von Spielern, die zu früh abschalten, Sané, bis hin zu Leuten, die nicht in die Zweikämpfe kommen, Stichwort Andrich-Flanke, bis hin zu individuell eklatanten Fehlern, wo man Boe bei allem, was Elisha vorhin gesagt hat, das ist absolut gerechtfertigt. Boe taugt nicht als Sündenbock dieser Partie, hat auf einer unbekannten Position gespielt, spiegelverkehrt sozusagen auf der linken Seite, ist neu im Team, ist einer der jüngeren Spieler, ist auch neu auf diesem Niveau. Insofern kann man vieles verstehen, aber als Profi musst du in der Lage sein, Schulterblick zu machen. Das ist wie beim Autofahren. Also der Schulterblick ist essentiell, auch im Fußballspiel. Du musst immer im Blick haben, was hinter dir passiert, und dich nicht darauf verlassen, dass hinter dir da nichts weiter passiert. Und da hätte sich Boe vorher schon anders orientieren müssen, Stichwort Vororientierung. Und so kommt dann eben auch noch ein individueller Fehler on top. Und ich glaube, dieses 0:1 zeigt ganz viel von dem, was in dieser Saison auch falsch läuft bei den Bayern.
Ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein interessanter Aspekt, und dafür spricht gerade das, dass dann eigentlich die Anfangsphase noch relativ stabil gelaufen ist und dann eben genau in dem Moment, wo dann dieses erste Tor durch diese individuellen Fehler gefallen ist, dass dann so ein bisschen diese ganzen Strukturen auseinandergebrochen sind. Und da merkt man eben auch diese fehlenden Automatismen. Also gerade defensiv, dass dann ja eigentlich die Einzelspieler, du hast es angesprochen, ich fand Upamecano hat an sich ein ganz stabiles Spiel gemacht, genauso wie Kim und Dyer im Grundsatz auch, aber dass eben wirklich die Abstimmung, die defensive Kommunikation da wirklich dann fast auseinandergefallen ist, nachdem man dann in Rückstand gekommen ist. Und das sind natürlich schon so Aspekte, die auch für eine mangelnde Eingespieltheit herangezogen werden können. Obwohl natürlich Tuchel auch argumentiert hat, sie hatten jetzt eine Woche Zeit zum Trainieren, hat deswegen auch laut seiner Aussage Vertrauen gehabt, dass das System jetzt eben auch mit Dreier- bzw. Fünferkette funktionieren hätte können. Ich glaube, er hat es ja sogar dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zumindest rhetorisch oder auch gegenüber der Öffentlichkeit auch seine Kappe genommen, dass eben diese taktische Umstellung nicht funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat und wie es natürlich auch die Fans sich das gewünscht hätten. Und ja, dann muss man überlegen, ob man so viele Änderungen vornimmt. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Änderungen gezwungen, aber gerade auch die Personalie, die Licht, auch wenn er in den letzten Spielen auch nicht immer den glücklichsten Eindruck gemacht hat, ist natürlich schon ein Fingerzeig, ein ganz, ganz starker an den Spieler, dass da das Vertrauen wohl sehr eingeschränkt ist, wenn man dann eigentlich mit, wie schon angesprochen, Upamecano und Kim gleich zwei neue Spieler in die Startelf stellt und Dyer, der eben als Neuzugang auch noch nicht die Erfahrung im Team haben kann, da vorzieht. Also Kim als der Licht als Innenverteidiger Nummer 4 ist natürlich schon noch beachtlich.
Ja, ich glaube halt, dass diese Änderungen sind trotzdem akzeptabel, weil auch auf der Gegenseite, ja, Frimpong ist auf einmal draußen, Schick spielt auch nicht, Jonas Hofmann ist auch nicht dabei, wo eigentlich auch, wenn jetzt Leverkusen verloren hätte, hätte man sagen können, okay, der liebe Alonso hat sich aber richtig, richtig verzockt. Klar, die haben 3:0 gewonnen, dann hat er alles richtig gemacht, aber auch da haben große Veränderungen stattgefunden und die Abläufe haben einfach in dem System sehr gut funktioniert, obwohl ganz andere Spieler drin waren. Ich glaube, dass das auch hätte funktionieren können und die Mentalität, vielleicht eher die Mentalität schwieriges, hatten wir auch im Folgentitel bereits, ja, einmal früher, dass die vielleicht eher ein Punkt ist, weil ich gehe eigentlich davon aus, dass so ein System funktioniert und dass die Spieler das auch können, wenn sie auf dem Platz sind. Klar, viele Veränderungen, aber wie gesagt, auch auf der Gegenseite. Und da funktioniert es einwandfrei. Ja.
Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, den man mit in den Raum werfen könnte, auch wenn der Begriff einer ist, den ich so ein bisschen ja kritisch sehe, dieses ausgecoacht, dass der vielleicht auch so ein bisschen herangezogen werden kann. Wenn jetzt Alonso natürlich nach dem Spiel sagt, der hat damit gerechnet, dass Tuchel mit 3 Innenverteidigern auflaufen wird, ist das natürlich im Nachhinein immer relativ leicht zu behaupten, dass man dann das eigene System schon im Vorfeld darauf angepasst hat. Aber es war ja auf dem Spielfeld zu sehen, dass Leverkusen alles andere überrascht davon war, wie Bayern eben auch gerade in der Anfangsphase agiert hat und da vielleicht auch das Stuttgart-Spiel noch im Hinterkopf war, wo ja Bayern mit dieser defensiven und eher auf Konter ausgerichteten Aufstellung ja erfolgreich war und jetzt hier Leverkusen offenbar in den richtigen Schlüssel gefunden hat, um eben dieser taktischen Vorgabe von Tuchel da das entsprechende die entsprechende Kontereinstellung quasi mit oder die Gegeneinstellung mit auf den Weg zu geben. Und da ist natürlich schon so ein Punkt, wo dann auch die beiden Einzelakteure Tuchel und Alonso ein bisschen sich gegenüberstehen, auch wenn natürlich immer viel zu leicht ist, das auf so eine, ja, auf so eine, ich sag jetzt mal, Kopf gegen Kopf, ein Kopf gegen Kopf-Duell zu reduzieren. Aber da muss natürlich dann schon auch im Nachgang der Punkt auch nochmal kritisch hinterfragt werden.
Ja, ich glaube, Alonso hat aus der Situation einen Tick mehr gemacht. Auch deshalb vielleicht, weil die Tabellensituation es so hergegeben hat. Ich habe vor dem Spiel auf Instagram, auf unserem Kanal Mirsan Roth, ein Reel hochgeladen mit 3 Dingen, die das Topspiel entscheiden könnten. Und ein Punkt war so eine Art, genau das, was du gerade gesagt hast, so ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Tuchel und Alonso. Und für mich sind beides Trainer, die viel Wert auf Kontrolle legen, die viel Wert auch auf Ballbesitz legen, aber auch beides Trainer, die in der Vergangenheit oft genug bewiesen haben, dass sie, wenn sie glauben, dass es dem Zweck dient, wenn sie glauben, dass sie so höhere Chancen haben, das Spiel auch zu gewinnen, auch flexibel sind und davon abweichen, den Ball haben zu wollen, dass sie dann auch gerne mal auf Umschaltsituationen gehen, dass sie auch gerne mal defensiv agieren. Ich glaube, bei Tuchel braucht man sich bloß die Zeit beim FC Chelsea anschauen und wie Chelsea die Champions League gewonnen hat. Aber auch in dieser Saison kann man beispielsweise das Spiel gegen den VfB Stuttgart mit anführen, wo die Bayern auch mit irgendwas in den 30ern Prozent Ballbesitz agiert haben und trotzdem das Spiel unter Kontrolle hatten und am Ende verdient mit 3-0 gewonnen haben. Und bei Alonso hat sich das jetzt eben in diesem Spiel wieder gezeigt, dass er ein Trainer ist, der dann auch sagt, okay, passt auf, wir haben zwar das Heimspiel hier, wir sind vielleicht vom Gefühl her auch das leicht favorisierte Team, weil bei uns einfach gerade alles zusammenläuft und wir den attraktivsten Fußball in Deutschland spielen. Wird er selbst natürlich nicht so sagen, aber einfach in die Richtung gedacht. Aber wir können uns das erlauben, hier auf Unentschieden zu spielen. Wir können uns erlauben, hier zumindest nicht alles zu riskieren, um das Spiel zu gewinnen. Weil wir einen Vorsprung haben in der Tabelle, weil die Bayern diejenigen sind, die agieren müssen. Die Bayern müssen das Tor schießen, müssen schauen, dass sie an uns vorbeiziehen. Klar, du kannst natürlich auch als FC Bayern sagen, wir geben uns mit einem Unentschieden in Leverkusen zufrieden, weil der Meisterschaftskampf dann offener bleibt als bei einer Niederlage. Ich glaube, das ist sowieso auch der Ansatz von Tuchel gewesen, nicht zu viel Risiko nach vorn zu gehen. Das ist bei ihm genauso. Und deshalb, ja, habe ich dieses Spiel, wie es auch in der Anfangsphase war, eigentlich auch genau so erwartet. Wenige Highlights, wenige Chancen, viel abgetastet, auch im Mittelfeld. Hätte gedacht aber, dass Leverkusen tatsächlich noch ein bisschen mehr Ballbesitz hat. Und glaube auch, dass Tuchel das erwartet hat, dass Leverkusen ein bisschen mehr Ballbesitz hat. Und deswegen muss man an der Stelle einfach auch Chapeau an Xabi Alonso sagen, glaube ich, der seine Mannschaft herausragend auf den Gegner eingestellt hat, der bewusst auf viel Ballbesitz verzichtet hat. 39% hat Leverkusen am Ende gehabt. Ja, und Leverkusen hat dann effizient die Chancen genutzt, die sich vorne ergeben haben und hat das Ding dann nach Hause gefahren und mit 3-0 gewonnen. In der Höhe vielleicht könnte man sagen, wenn man jetzt auf die Gesamtanzahl an Chancen schaut, in der Höhe vielleicht gar nicht so extrem erwartbar, aber am Ende eben auch irgendwo verdient, weil sie insgesamt griffiger waren, weil sie insgesamt die taktischen Schwächen des FC Bayern besser für sich auch ausnutzen konnten und weil Alonso eben kluge taktische Entscheidungen auch getroffen hat, während man bei Tuchel zumindest sagen kann, dass seine taktischen Entscheidungen nicht so funktioniert haben und dass er es nicht geschafft hat, dass sein Team seinen Plan besser in die Tat umsetzt und dort eben dann Leverkusen auch an den entscheidenden Stellen auch wehtun kann.
Und er hat auch kein... Achso, sorry, Lisha.
Nur zu, Andreas.
Alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, keine Reaktion auch von Tuchel in der Halbzeit.
Ja.
Er wartet dann noch bis zur 60. Obwohl eigentlich, ja, ich weiß es nicht, aber beim Zuschauer oder bei mir das schon so war, dass ich mir dachte, okay, jetzt muss aber was passieren. Was hat er jetzt in der Kabine gemacht? Thomas Müller ist dann nochmal zum Harry Kane hin in der Pause, hat den nochmal durchgeschüttelt, hat gesagt, ey, jetzt aber richtig und jetzt geht's los. Aber da war dann auch nichts zu spüren. Und dann wartet er mit dem Wechsel bis zur 60. Minute. Also sehr zurückhaltend, sehr passiv. Und das ist einfach auch enttäuschend einfach gewesen, da nicht eine Reaktion zu sehen. Im Gegenteil, kommt dann dieser Doppelpass über die linke Seite, Grimaldo knallt den da rein und dann war das Ding eigentlich fast schon durch. Jetzt Elisha zu dir, sorry.
Hey, wir haben in den letzten Wochen, fast auch schon Monaten, ja viel über die Einschränkungen des Bayern-Kaders geredet. Verletzungen, eventuell etwas zu vorsichtige oder verfehlte Transferpolitik im Sommer, die auch den Kader relativ dünn haben werden lassen. Allerdings muss man ja sagen, dass jetzt diese ganzen Handicaps, die ja vielleicht in den letzten Wochen noch deutlich prägnanter waren, ja eigentlich zum Großteil nicht mehr vorhanden war. Das heißt, wir haben wieder Kim und Masraoui, die von den jeweiligen nationalen Turnieren zurückgekehrt sind. Das verletzten Lage hat sich wieder gelichtet. Kimmich war wieder zumindest im Kader. Und man muss ja sogar noch dazu sagen, Leverkusen hat unter der Woche noch ein intensives Pokalspiel gegen Stuttgart gehabt, wo sie auch alles andere als sich zurücklehnen konnten. Und Bayern konnte sich wirklich eine komplette Woche auf das Spiel vorbereiten. Das ist natürlich jetzt schon ein Punkt, wo dann langsam die Ausreden ausgehen und wo man wirklich nochmal sich konkret hinterfragen muss. Und nochmal zu dir, Justin, vorhin mit diesem erwartbaren Spitzenspiel, da gehe ich auch d'accord. Ich habe mir auch mit sehr großem Interesse den Podcast von euch mit Michael Reschke angehört und wo Reschke dann meinte, dass er sicher ist, dass es ein Topspiel auf mit sehr unterhaltsamem Niveau werden wird. Und da war ich schon mal vorsichtig, weil erwartbarerweise sind diese großen Aufeinandertreffen, ob das jetzt Champions League Finals sind oder eben auf kleinerer Ebene, auch die Spitzenspiele in der Bundesliga ja doch häufig eher ein Abtasten, ein Taktieren und eben eher weniger ein Offensivspektakel.
Ja, wobei Unterhaltung natürlich auch unterschiedlich definiert werden kann. Ich glaube, ohne dass ich jetzt genau weiß, was Herr Reschke da genau meinte, glaube ich schon, dass er mit unterhaltsam auch meinte, einfach interessantes Duell, was die taktischen Ausrichtungen anbelangt. Und ich glaube, das war es am Ende auch. Also wenn man die Bayern-Brille da so ein bisschen absetzt und vielleicht auch die Emotionen mal hinten anstellt, dann war es schon auch ein unterhaltsames Spiel, was dahin, was die Qualität einfach auch anbelangt, was die technische Qualität anbelangt, was Abläufe angeht, was taktische Ausrichtungen auch angeht. Leverkusen natürlich deutlich begeisterungsfähiger in dem Spiel als die Bayern. Aber unterhaltsam war es, glaube ich, für viele in Deutschland schon. Und aber klar, ich bin, habe es ja auch gerade gesagt, ich bin da komplett bei dir. Da war jetzt kein Offensivfeuerwerk zu erwarten, wo beide Teams sich mit komplett offenem Visier begegnen. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wo ich vielleicht auch konkret Unterschiede sehe in den Herangehensweisen beider Teams, weil im Kern spielen beide einen relativ ähnlichen Fußball. Beide sind, wie ich es vorhin gesagt habe, sehr darauf aus, kontrolliert zu spielen, immer defensiv sicher auch zu spielen, offensiv nur das Risiko einzugehen, was auch wirklich notwendig ist. Das gilt nicht nur für dieses Spiel, das gilt auch für viele andere Spiele innerhalb einer Saison. Ich glaube, was Alonso in Anführungsstrichen besser macht als Tuchel, Anführungsstriche deshalb, weil es eine subjektive Meinung von mir ist und ein subjektiver Geschmack von mir ist, ist tatsächlich das, was Thomas Müller dann auch im Interview angesprochen hat. Er ist vielleicht ein bisschen flexibler, was die Rollen seiner Spieler angeht. Ich glaube, dass Leverkusen sehr davon profitiert, dass Alonso jemand ist, der sich viele Gedanken darüber macht, wie Spieler X in eine gewisse Rolle reinpasst. Und wenn er nicht in diese Rolle reinpasst, wie er diese Rolle vielleicht trotzdem ausüben kann oder wie er diese Rolle anpassen kann, damit sie zu diesem Spieler passt. Und glaube, dass er da sehr viel darüber nachdenkt, 11 Spieler auf dem Spielfeld zu haben, die sich in ihrer Rolle sehr wohlfühlen, die ihre Stärken dort auch zum Ausdruck bringen können. Während Tuchel eher darauf bedacht ist, ein fertiges System irgendwo zu haben. Das ist sehr verkürzt formuliert, also bitte jetzt nicht überbewerten, was ich sage, aber er hat schon eine relativ klare Vorstellung davon, wie ein System aussehen soll. Und in dieses System stellt er dann natürlich auch Spieler nach gewissen Stärken auf, aber im Zweifelsfall entscheidet er sich dann eben doch eher dafür, ein Leroy Sané beispielsweise dann mal rechts aufzustellen, mal links aufzustellen, auch dahingehend, wo jetzt vielleicht auch die Schwächen beim Gegner sind, vielleicht auch mal einen anderen Spieler positionsfremd irgendwo aufzustellen. Das hat man jetzt bei Bowie gesehen, wo er sich dafür entschieden hat, Bowie auf die linke Seite zu stellen, statt beispielsweise Guerrero zu bringen. Nochmal ganz wertfrei. Das kann, beide Ansätze haben ihre Berechtigung und beide Ansätze können auch erfolgreich sein. Aber Tuchel ist da vielleicht ein bisschen strikter und ein bisschen weniger flexibel, was einzelne Spielerrollen angeht. Und ich glaube, dass Xabi Alonso und Leverkusen auch deshalb sehr, sehr gut funktionieren. Dass Xabi Alonso dort immer auch schaut, dass er seine eigenen Spieler in die bestmögliche Rolle und Position bringt. Und dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal einen stärkeren Spieler auf die Bank setzt, zugunsten eines Spielers, der einfach besser in diese taktische Rolle reinpasst. Nochmal, Tuchel achtet sicherlich auch ein Stück weit darauf, aber vielleicht, so mein Eindruck, nicht so sehr, wie das ein Xabi Alonso macht. Und das war was vielleicht auch ein Unterschied zwischen diesen beiden Teams auch im direkten Duell war.
Auf jeden Fall, ich bin ja grundsätzlich immer ein Fan davon, die eigene Spielphilosophie relativ stark und strikt zu verfolgen und wenn man eben seine eigenen Stärken ausgemacht hat, versuchen, die auch auszuspielen und eben auch, gerade wenn man in einer Position wie der FC Bayern ist, wo man ja eigentlich, wenn man vielleicht mal das Spiel gestern ausnimmt, eigentlich immer als Favorit in der Bundesliga in die Spiele geht, dann ist das ja auch häufig ein Mittel, das in der Vergangenheit auch zum Erfolg geführt hat, dass man eben immer auf die eigenen Stärken vertraut, das eigene System umsetzen kann und da weniger pragmatisch handeln muss, als es vielleicht andere Teams machen müssen. Aber ich bin komplett bei dir in einer Situation, wo man natürlich die Negativtrend ganz klar beobachten kann, muss man irgendwann dann die Frage stellen, was muss ich ändern und wie kann ich dann eben auch pragmatischer die einzelnen Spieler besser hervorheben. Und da ist natürlich dann irgendwann die Frage, wann setzt Tuchel diesen Hebel an, wann geht er quasi ein bisschen weiter weg von seiner eigentlichen Spielidee und versucht einfach, mehr auf die Gegner beziehungsweise mehr auf die individuellen Spieler nochmal das System zuzuschustern. Und da bin ich mir nicht sicher, inwieweit Tuchel da komplett diesen Weg hin zu Pragmatismus gehen wird.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Lass uns mal dann jetzt darüber sprechen, welche Folgen das auch für Tuchel haben könnte. Du hast es vorhin gesagt, die Lichtersebener Straße gab es schon das erste Schild in sozialen Netzwerken. Gibt es viele Fans, die jetzt auch kommentieren, sicherlich auch emotionsgetrieben, aber die jetzt kommentieren, Tuchel muss raus. Andreas, wie bewertest du seine Rolle auf dem Trainerstuhl des FC Bayern München? Und sind wir tatsächlich jetzt gerade wieder an einem Punkt angelangt, wo der FC Bayern zumindest mal darüber nachdenken muss, die Notbremse dann in naher Zukunft zu ziehen?
Das wird von den Ergebnissen abhängen. Es kommen ein paar schöne Spiele die nächsten Tage. Ne? Am Mittwoch sehen wir schon Champions League in Rom bei Lazio. Dann geht's nach Bochum am Sonntagabend. Und wenn ich mich täusche, kommen dann schon die Leipziger ins Olympiastadion, hätte ich jetzt fast gesagt, in die Allianz Arena. Und wenn er die Spiele nicht gewinnt, dann wird er mehr und mehr in Frage gestellt werden. Aber ich finde das persönlich allerdings nicht richtig. Ich glaube, wir sehen auch einen Wechsel in der Führung. Eberl kommt, das wissen wir alle. Und möglicherweise sollte man sich in der sportlichen Leitung und in der Clubleitung abstimmen, was man eigentlich will. Ja, welchen Fußball will man eigentlich spielen? Für was will man eigentlich stehen? Welche Philosophie verfolgt man? Und A, hat man dafür die richtigen Spieler? B, hat man dafür dann den richtigen Trainer? Und ich glaube, Mannschaften, die erfolgreich sind, machen das. Die haben eine Philosophie und die haben eine Idee von einem Spiel, auf die man sich geeinigt hat. Und wenn das bei Bayern nicht passiert, dann wird das immer so weitergehen, weil wir schon Flick gesehen haben, Nagelsmann gesehen haben und jetzt Tuchel. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, jetzt zu sagen, Tuchel raus. Und die Punkte, die er geholt hat und die Spiele, die er gespielt hat, die sprechen ja für ihn. Und wenn Leverkusen nicht so stark wäre, dann würde Bayern wahrscheinlich wieder Meister werden. Ja, denke ich mal. Ja. Das kann man sich ja durchaus überlegen, ne? Was wäre denn, wenn die Leverkusen jetzt nicht so eine Saison abreißen würden? Dortmund funktioniert nicht, Leipzig funktioniert nicht. Gut, Stuttgart ist 7 Punkte hinter uns jetzt, aber der Rest performt ja auch nicht. Insofern, die Frage würde ich wahrscheinlich nicht stellen, Tuchel rauszuschmeißen. Aber natürlich kommt das hoch, wenn er jetzt in Lazio verliert und gegen Bochum verliert oder ausscheidet in der Champions League, klar. Was ist dann die Konsequenz? Dann wird das wahrscheinlich immer lauter werden, dieses Thema.
Ich bin da ganz bei dir, Andreas. Also ich würde auch, solange es natürlich irgendwie möglich ist, an Tuchel festhalten, zumindest bis zum Sommer, gerade natürlich auch, weil es auch keine Alternativen gibt und ich auch eigentlich Tuchel zumindest mittelfristig für den richtigen Trainer in München halte. Was natürlich noch beachtenswert ist, Tuchel hat halt aus meiner Perspektive eine relativ geringe Hausmacht. Also da muss man natürlich schon sehen, dass er, glaube ich, gerade bei den Granden in der Führung vom FC Bayern nicht eine Stellung hat, wie es vielleicht mal ein Heinkes hatte oder wie es vielleicht Nagelsmann hätte mittelfristig oder langfristig einnehmen sollen, wo ja schon auch viele Hoffnungen mit ihm verbunden waren. Und selbst da hat man ja gesehen, wie schnell dann so eine Trennung stattfinden kann. Das heißt, ich glaube, über die Marktrealitäten müssen wir uns da keine Illusionen machen, wenn jetzt gegen Lazio sogar vielleicht ein Ausscheiden im Raum steht oder auch dann weiter die Ziele in der Bundesliga ja immer in weitere Fahne rücken, dann wird natürlich irgendwann dieser Hebel gezogen werden. Ich hoffe allerdings, dass es nicht so kommen wird und hoffe, dass Tuchel zumindest bis zum Sommer und hoffentlich eben auch weiter an der Sebener Straße bleiben wird.
Ich find sehr interessant, was Andreas gerade auch gesagt hat, weil das für mich ein zentraler Punkt beim FC Bayern München ist. Es ist in der Realität deutlich komplexer als das, was ich jetzt gleich skizzieren werde, aber ich versuche es wirklich auf das Wesentliche herunterzubrechen, weil es hier jetzt an der Stelle keinen Sinn ergibt, da wirklich in alle Details einzusteigen. Aber als Fußballclub, das, was Andreas gerade gesagt hat, brauchst du eine Idee von dem, welche Art von Fußball du spielen willst. Du hast immer deine Zielsetzungen, du weißt immer, als FC Bayern München, du willst möglichst alle drei Titel gewinnen, alle drei großen. Du brauchst dann eine Idee davon, wie soll mir das gelingen und mit welcher Art Fußball möchte ich dorthin kommen. Der FC Bayern hat in der Vergangenheit diese Frage oft damit beantwortet, dass man dominant sein möchte, dass man dass man attraktiv Fußball spielen möchte. Das ist mir zu oberflächlich, ehrlich gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass man intern anders darüber reden wird, aber ich weiß trotzdem nicht und bin mir unsicher, ob das so definiert ist und so vielleicht auch im Detail definiert ist, dass man da wirklich von einer klaren Philosophie sprechen kann. Wenn ich mir anschaue, wer nach Pep Guardiola alles Trainer des FC Bayern München war, dann erkenne ich da auch nicht wieder, wer oder welche Art von Fußball da eigentlich gespielt werden soll. Kovac, Ancelotti, Nagelsmann, Flick und eben auch Tuchel, das sind alles sehr unterschiedliche Trainer, die haben alle sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Die wollen alle andere Dinge auf dem Platz sehen. Die wollen nicht nur im Detail andere Dinge auf dem Platz sehen, sondern die machen in ganz wesentlichen Aspekten des Spiels Dinge komplett unterschiedlich. Und deshalb fällt es mir schwer, dort irgendwo einen roten Faden zu sehen oder eine klare Idee davon, was für eine Art Fußball will der FC Bayern München spielen. Denn was natürlich als nächstes kommt, wenn du die Frage definiert hast als erstes, was für eine Art Fußball möchtest du spielen, dann musst du dich, ich würde es andersrum formulieren, nicht A, Spieler, B, Trainer, sondern ich würde dann schauen, welcher Trainer ist A, der Wichtige oder als zweiter Punkt, welcher Trainer ist der Richtige für die Art Fußball, die ich spielen möchte. So, und dann schaust du, welcher Trainer, klar, das ist jetzt auch keine 1-2-3-Abfolge in dem Sinne, du schaust natürlich auch immer, welche Spieler hast du schon, was passt vielleicht auch zu den Spielern, wen kannst du entbehren und so weiter, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht ins Detail einsteigen. Das ist natürlich eine wesentliche Frage, welcher Trainer passt dazu, welcher Trainer bringt diese Philosophie mit, welcher Trainer hat auch die Erfahrung und nachweislich auch bewiesen oder zumindest das Potenzial angedeutet beim FC Bayern, diese Philosophie dann auch umzusetzen. Dann müssen natürlich auch Trainer und Verantwortliche miteinander sprechen, müssen schauen und abtasten, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen, wie viele Kompromisse kann der Trainer vielleicht eingehen, wie viele Kompromisse kann der Club eingehen und so weiter und so fort. Und dann musst du auch schauen, welche Spieler brauchst du zusätzlich zu deinem Kader oder welche Spieler musst du abgeben. Und das ist der nächste Punkt, wo ich sage, da erkenne ich beim FC Bayern München in der Vergangenheit keinen so richtig roten Faden. Also wenn ich mir die Transfers anschaue, wer so alles gekommen ist seit 2016, 17, puh, also da sind sehr unterschiedliche Spielertypen gekommen. Da sind viele Spieler gekommen, die im Mittelfeld vor allem sehr athletische Qualitäten mitbringen, sehr viel Laufstärke, sehr viel Stärke gegen den Ball, sehr viel Offensivdrang auch. Tuchel hat neulich auch wieder davon gesprochen, dass er quasi 4 Achter im Kader hat, die alle sehr offensiv denken. Auch Michael Reschke hat das bei uns im Podcast letzte Woche gesagt, dass da eher Achter im Kader sind. Und dann frage ich mich schon, okay, wenn du jetzt einen dominanten Ballbesitzfußball spielen willst, wo ist dann jemand, der auf der Sechserposition für Entlastung sorgen kann? Wo ist jemand, der so ein Bindeglied sein kann zwischen Abwehr und Mittelfeld? Wo sind die Spieler, die in der Innenverteidigung vielleicht auch den Spielaufbau aktiv übernehmen und gestalten können und das konstant auf hohem Niveau Spiel für Spiel, nur um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und dann komme ich ganz schnell auch zu dem Schluss, dass beim FC Bayern in den letzten Monaten und Jahren sehr viel passiert ist in der Führungsetage. Also klar, Hoeneß und Rummenigge haben sich zurückgezogen, dann sind sie wieder zurückgekommen im vergangenen Sommer, als Kahn und Salihamidzic rausgeschmissen wurden sozusagen, vor die Tür gesetzt wurden, haben dann eine Art Transferkomitee gebildet, das überhaupt nicht nach irgendeinem Plan arbeiten konnte, in dem Sinne, dass man da irgendwas langfristig verfolgt, sondern im Endeffekt ging es darum, dieses Transferfenster gut über die Bühne zu bringen und Baustellen, die halt vorher unter Nagelsmann und Tuchel da waren, möglichst kurzfristig erstmal zu schließen. Das hat wenig mit langfristiger Planung zu tun gehabt. Insofern auch da eher so ein Übergangstransferfenster wieder mal, wie es in den letzten Jahren häufig zustande kam, aus diversen Gründen. Und dann hast du im Winter jetzt ein Transferfenster gehabt, wo viel repariert wurde, wo auch wieder geschaut wurde, wie können wir reagieren. Da fehlt mir so ein bisschen das Agieren auf dem Transfermarkt, das klare Vorgeben, den Ton angeben, da auch zu schauen, welche Philosophie verfolge ich, wie kriege ich die richtigen Spieler dafür, wer sind die richtigen Spieler dafür. Und das sind für mich grundsätzliche Probleme, die eine Arbeit von einem Trainer total erschweren. Also das geht ja bei Tuchel geht's ja schon da los, dass er mitten in der Saison übernommen hat, in der Situation, wo nur ganz wenige intern vor allem damit gerechnet haben, dass Nagelsmann entlassen wird. Das war für die Spieler, war das ja schon auch wie vor den Kopf stoßen quasi, dass Nagelsmann da auf einmal vor die Tür gesetzt wird. Dann hast du auf einmal einen neuen Trainer, das muss ich einspielen. Mitten in der entscheidenden Saisonphase muss ich das einspielen. Dann hast du da Probleme, dann merkst du, dass die Saison irgendwie so ein bisschen dahin geht. Dann wird es schwer für Tuchel auch wirklich so ein richtiges Standing aufzubauen, intern, aber auch nach außen. Dann hast du diesen Übergangssommer mit Transfers, die auch wieder für Tuchel sehr schwierig sind. Der bekommt wieder Wunschspieler auch nicht. Oder Wunschrollen, will ich mal sagen, Beispiel Holding Six, kriegt diese Wunschrolle nicht besetzt, muss dann auch da wieder Kompromisse eingehen, muss schauen, dass er da wieder das alles ins Laufen kriegt, dann kommen Verletzungen dazu, Rhythmusstörungen, Woche für Woche eigentlich. Nochmal, wir haben, glaube ich, Tuchel in dieser Podcast-Folge zu Recht auch für vieles kritisiert, aber das sind für mich alles Abläufe, die aktuell beim FC Bayern nicht stimmig sind. Und deshalb bin ich aktuell auch nicht einer derjenigen, der sagt, eine Tuchel-Entlassung würde jetzt total Sinn ergeben, sondern ich glaube, so wie es Andreas gerade gesagt hat, ist es der richtige Weg. Jetzt mal mit Freund und Eberl, der aus meiner Sicht viel zu spät übernimmt. Also wenn man sich schon so lange mit Eberl einig ist, dann hätte man den aber allerspätestens im Januar, spätestens jetzt Februar schon anfangen lassen müssen zu arbeiten. Und sei es eben in der Rolle gewesen, wo er noch keinen aktiven Einfluss auf das Transferfenster hat, auf das Wintertransferfenster hat, aber wo er eben schon in die Planung für den Sommer reingeht. Und dann muss da diskutiert werden, welchen Fußball wollen wir spielen? Und wer ist der richtige Trainer dafür? Und wie gestalten wir den Kader? Und wenn die dann in diesem Gespräch und in diesem Prozess zu dem Schluss kommen, du, pass auf, der Tuchel ist vielleicht gar nicht der Mann für diesen Job und der ist vielleicht gar nicht derjenige, der unsere Vorstellung von Fußball repräsentieren kann, dann ergibt es natürlich auch Sinn zu sagen, okay, dann ist es eben nicht Tuchel. Aber wenn sie zu dem Schluss kommen, Tuchel kann das, dann müssen sie ihn auch supporten, dann müssen sie ihm die Unterstützung geben, dann müssen sie schauen, dass sie den Kader entsprechend auch gestalten. Es wird da immer Kompromisse geben, es wird immer Spieler geben, die kann Tuchel nicht haben, obwohl er sie gerne hätte. Es wird immer Spieler geben, die werden dem Trainer auch vom Club irgendwo vor die Nase gesetzt. Dafür ist eine Haltbarkeit eines Trainers, sage ich mal, einfach durchschnittlich auch zu gering. Aber ich glaube einfach, dass man da jetzt grundlegende Entscheidungen treffen muss und wirklich auch in die Planung gehen muss und da im Detail drüber sprechen muss und ja, dann im Sommer nochmal einen Neustart irgendwo machen muss. Ob das dann mit Tuchel ist oder ohne, das muss sich zeigen. Aber man muss da wirklich grundlegende und strategische Fragen klären. Jetzt habe ich viel geredet, aber ja, ich hoffe, das hat halbwegs Sinn ergeben.
Ich teile ja auch diese Idealvorstellung, Justin, muss ich sagen. Also das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, dass man wie Barcelona oder Ajax einen kompletten Verein hat, der nach einer Philosophie agiert, ob das jetzt auf Transferebene, auf Trainerebene und auch auf taktischer Ebene ist. Mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, dass das bei Bayern jemals oder zumindest in absehbarer Zukunft auf so einer Ebene umgesetzt werden oder wird. Ich habe mir auch gerade noch mal so ein bisschen die Trainer angeschaut, die unter Max Eberl bei Gladbach aktiv waren und da haben wir auch eine sehr, sehr starke Durchmischung, sage ich jetzt mal, von Lucien Favre, der ja auch eher ballbesitzorientiert gespielt hat, hin zu Hacking mit einem pragmatischeren Ansatz und Rose und Hütter, die ja dann diesen RB-Fußball nach Gladbach bringen sollten und wo wir einen kompletten Kontrast eigentlich nochmal auch bei dieser Trainerwahl haben. Das heißt, ich glaube, Eberl ist auch jemand, der ähnlich wie bei der bisherigen Führungsriege bei Bayern auch eher, ich sage jetzt mal, kurzfristig erfolgsorientiert handelt und eben auch gerade auf einer Transferebene auch häufig dann den pragmatischen, vielleicht preis-leistungsgünstigen Spieler vorziehen wird vor einem Spieler, der dann vielleicht in dem Moment teurer ist, aber vielleicht dann etwas besser ins System oder auch zum Trainer passen wird. Und insofern glaube ich schon, dass dieser extreme Pragmatismus, den wir ganz, ganz häufig sowohl auf Transfer als auch auf sportlicher Ebene gesehen haben, dass der uns noch länger erhalten bleibt und wir dann auch oft in unserem Podcast Gesprächsthemen haben werden, wo wir dann wieder darüber uns beklagen können, dass man es ja eigentlich doch hätte mit einer langfristigen Strategie hoffentlich oder wahrscheinlich auch besser hätte lösen können. Aber das gibt auch dann zumindest für uns auch einen kleinen Reiz.
Genau, also das um das auch nochmal an der Stelle klarzustellen, natürlich ist Fußball dynamisch und du kannst so einen Kader und so eine Philosophie kannst du nicht einfach nur am Reißbrett planen und dann ziehst du das 10 Jahre lang durch und alles ist super. Das funktioniert so nicht. Du musst immer dynamisch reagieren. Das ist gar keine Frage. Und du musst immer auch schauen, wie du vielleicht deine Spielweise auch anpasst über die Jahre, wo du vielleicht auch schaust, okay, jetzt mal Beispiel Gladbach. Jetzt haben wir über Jahre unter Favre super Fußball gespielt, was den Ballbesitzstil angeht. Aber der Fußball in Deutschland hat sich ja doch dann wieder Richtung Pressing-Fußball ein bisschen mehr entwickelt. Wollen wir da vielleicht wieder ein bisschen zulegen? Dann holen wir einen Trainer, der die vorhandenen Stärken vielleicht auch nochmal um die Komponente so ein bisschen ergänzt. Also es gibt immer natürlich auch Spielraum und es gibt immer auch die Möglichkeit, Trainer dazu zu holen, die sich in wesentlicheren Dingen vom Vorgänger unterscheiden. Da geht es gar nicht darum, jetzt à la Barcelona und à la Ajax da eine Bayern-Schule zu etablieren. Aber ich glaube, ein bisschen detailreicher, ein bisschen klarer in der Vorstellung und vor allem auch ein bisschen klarer in der Stoßrichtung, was Verpflichtungen angeht, sowohl auf Spielerseite als auch auf Trainerteamseite, würde dem FC Bayern gut tun. Ein Grund dafür ist eben auch, wenn man sich den Kader anschaut, wie der zusammengesetzt ist, dann merkt man genau diese Wechsel der letzten Jahre von verschiedenen Trainertypen, die immer wieder auch natürlich Einfluss hatten aufs Transferfenster, was auch gut so ist, die aber verschiedene Spielertypen dann auch in den Kader geholt haben, die jetzt nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Und wenn dann jemand übernimmt, der wieder eine andere Spielphilosophie hat, dann muss der eben mit Spielertypen zusammenarbeiten und die zusammenpuzzeln, wo er einfach merkt, okay, da komme ich an meine Grenzen. Wie sieht denn ein Puzzle mit diesem Kader aus, das wirklich da landet, dass man sagt, okay, das ist ein absolutes Spitzenteam, das nicht nur in der Bundesliga marschieren kann, sondern das auch international derart konkurrenzfähig ist, dass wir hier von einem möglichen Champions-League-Finalisten oder Halbfinalisten sprechen. Und das ist, glaube ich, eine riesig schwere Aufgabe mit diesem Kader, weil da einfach zu viele Dinge nicht zusammenpassen und zu viele Dinge nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie sein sollten. Wir haben vorhin über fehlende Leader beispielsweise gesprochen, beziehungsweise über Spieler, die dann auch in den entscheidenden Augenblicken die Verantwortung übernehmen und dann eben auch dafür sorgen, das Pressing beispielsweise zu steuern. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass viele der Schlüsselspieler in den letzten Jahren entweder aufgehört haben oder eben ihre letzten Runden auch beim FC Bayern drehen. Da denkt man natürlich vor allem an Thomas Müller, der immer enorm wichtig für den FC Bayern München war und immer noch auch wichtig ist. Immer noch Topwerte bei Chancenkreierung auch beispielsweise liefert. Dann hast du auf der anderen Seite eben viele Spieler, die irgendwie in Rollen hereinwachsen sollten, denen sie jetzt nicht so richtig gerecht werden können. Und dann kommen eben auch noch diese Spielertypen dazu. Mittelfeld ist, wie gesagt, das habe ich vorhin ausgeführt, auch für mich das Paradebeispiel. Und da wünsche ich mir einfach vom FC Bayern dann auch für die Zukunft, dass sie da wieder mehr an einem Strang ziehen, mehr vielleicht auch einen roten Faden reinbringen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Andreas. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Themen wie Kaderplanung etc. Weiß nicht, welchen Eindruck du da vom FC Bayern München auch hast.
Ja, ich habe jetzt gespannt zugehört, euch beiden. Die Frage ist natürlich auch immer, wer wäre denn da überhaupt als Trainer? Also man kann sich, glaube ich, viel damit beschäftigen, was betrifft die Kaderplanung, welche Strategie möchte ich verfolgen, welche Spielphilosophie durch die Mannschaften hindurch. Und das muss dann halt auch mit jemandem matchen, der dann auch verfügbar ist, der auch zum FC Bayern möchte. Und ja, ich habe die Elephant in the Room ist so ein bisschen Jürgen Klopp, ja, wo wir alle wissen, der hört auf. Aber auch Xabi Alonso und die Frage ist halt, wer würde denn überhaupt dann in diese Philosophie passen? Und ich war jetzt ganz überrascht, als Endischa die Trainer von Gladbach alle aufgezählt hat unter Eberl und habe mir schon gedacht, oh Gott, was kommt da auf den FC Bayern zu? Aber lass uns mal.
André Schubert habe ich übrigens auch noch vergessen. Lass ich mal aus Angstgründen, lasse ich den mal noch weg.
Okay, ja gut. Nee, ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz schwieriges Thema.
Und man muss, aber weil es gerade auch so gut reinpasst, also wenn man jetzt mal überlegt, die Schwierigkeit, was soll nach Tuchel noch kommen, ergibt sich auch daraus, dass wir alle, ich glaube, das würde keiner in Frage stellen, dass wir alle wissen, dass Thomas Tuchel einer der besten Trainer der Welt ist. Und den mit diesen Problemen konfrontiert zu sehen, die er gerade aktuell hat beim FC Bayern, lässt einen ja auch darüber nachdenken, was stimmt über den Trainer hinaus nicht. Und genau das ist auch der Punkt, den ich gerade mit meinen relativ langen Monologen auch machen wollte, dass da einfach für mich ein Gefühl entsteht, du hast so viele verschiedene Trainer gehabt und wirklich Trainer auf Top-Niveau auch gehabt und jetzt mit Tuchel wieder einen, der zu den Besten der Welt zählt auch und dem viele attestiert haben, der bringt jetzt genau das rein, was Julian Nagelsmann mit seiner fehlenden Erfahrung in Anführungsstrichen, mit seiner Angreifbarkeit vielleicht in die Richtung auch, nicht reinbringen konnte. Ein bisschen durchsetzungsfähiger zu sein, ein bisschen härter zu sein, ein bisschen erfahrener auch zu sein, was Arbeit auf diesem absoluten Top-Level angeht. Punktemäßig, trotz dieser Niederlage steht FC Bayern in der Bundesliga immer noch auch ganz gut da. Aber es reicht eben ganz offensichtlich nicht für das absolute Top-Niveau. Und deshalb sind diese Gedanken auch bei mir entstanden, einfach zu schauen, was stimmt eigentlich über Tuchel hinaus nicht? Und da komme ich ganz schnell auf diese Unstimmigkeiten in der Kaderzusammensetzung, diese Unstimmigkeiten, was die strategische Ausrichtung angeht und ich würde fast sagen, dieses Leck, was auch in der Führungsetage entstanden ist, nach dem Ende von Hoeneß und Rummenigge, in Anführungsstrichen Ende, und diese Suche, die danach auch entstanden ist, nach Führungspersönlichkeiten da oben, die den Laden im Griff haben und das auch steuern können. Ich habe bei Christoph Freund kein allzu schlechtes Gefühl. Ich glaube, der hat sich bei vielen innerhalb des Clubs auch mittlerweile schon in kurzer Zeit einen ziemlichen Namen gemacht. Man muss schauen, wie sich Eberl da einlebt. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend für die Zukunft des FC Bayern München sein wird, dass man da wieder stabiler aufgestellt ist und dass da wieder mehr auch eine Richtung vorgegeben wird.
Ich bin ja auch dankbar für die Ausführungen zum Kader, Entschuldigung Andreas, die du ja angesprochen hast, Justin, weil für mich das auch so ein bisschen einen Punkt nochmal aufgreift, der diese Generation um Kimmich, diesen 95er Jahrgang, wo ich aus Erfahrung sagen kann, das ist ein super Jahrgang, aber wo dann diese Generation mit Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, die ja alle eigentlich jetzt gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen sollten und die Gefühle, und das sage ich bewusst gefühlt, weil es ist natürlich auch etwas unfair bewertet, aber die gefühlt seit 2 bis 3 Jahren eigentlich auf hohem Niveau, aber eben nicht auf absolutem Top-Niveau stagnieren. Und das ist für mich die größte Herausforderung im Kader, ehrlich gesagt. Und da muss man eben auch im Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen. Will man diese Chance, die man ja diesem 95er-Jahrgang jetzt lange gegeben hat, weiter forcieren, oder wird man dann zumindest auf manchen Positionen, wo ich dann eher Richtung Gnabry und eventuell Richtung Goretzka gucke, auch wenn mir das insgesamt wehtun würde, und muss man dann da vielleicht dann doch auch dann sich von den Spielern trennen oder dann eben nach Alternativen gucken. Und da muss ich sagen, dass ich da ja auf jeden Fall 2 Herzen in der Brust habe, weil ja eigentlich schon dieser Jahrgang vom Potenzial gesehen ein ganz, ganz starker ist. Aber das ist halt auch genau der Punkt, dieses Potenzial, das wir alle attestiert haben, gerade auch bei Sané und so weiter, das ist ja wirklich der Knackpunkt, woran diese Spieler gefühlt scheitern und was sie eben nie konstant über einen langen Zeitraum abrufen konnten. Und das ist, wie gesagt, gerade aus einer kaderplanerischen Sicht ganz, ganz schwierig aus meiner Sicht, weil dieser geplante Grundstock des Kaders eigentlich im Zweifel steht aus meiner Sicht.
Ja, ich bin ja Fan von Jahrgang Tuchel aus Gründen. Und ich habe mir gerade gedacht, könnte es nicht auch sein, dass er selber irgendwann sagt, ich brauche das hier nicht mehr, und sagt, ich trainiere mit denen gut, aber auf dem Platz kommt das nicht an. Ich habe hier eine Führung, die mich auch nicht wirklich zu 100% unterstützt. In Paris hat er auch so einen Sportdirektor gehabt, Leonardo damals, mit dem er dann nicht zurechtgekommen ist. Und das, was ich an Tuchel schätze, ist auch immer seine Ehrlichkeit. Ja, der ist ja geradeaus, dass er nicht auch selber vielleicht sagt, okay Leute, es läuft hier vielleicht einfach nicht. Nur als These, ja.
Kann absolut passieren, klar. Also warum nicht? Ja. Also Tuchel schätze ich durchaus als einen Typen ein, der dann auch sehr konsequent sagt, wenn er das Gefühl hat, das geht nicht mehr vorwärts, dann dann war es das.
Also. Was ich in dem Zeitpunkt oder in dem Zusammenhang noch interessant finde, zur Winterpause war ja das Gefühl eher, dass Tuchel gerade so ein bisschen angekommen ist. Dass man das Gefühl hatte, der Kader ist ruhig, er hat jetzt Zeit, seine Taktik wirklich komplett zu verinnerlichen. Ja. Die Rückrunde kann jetzt eigentlich nur besser werden. Klar, dann kam diese relativ starke Verletzungsproblematik nochmal mit hinzu. Aber ist natürlich auch, ich glaube, man darf da diesen Bias, den man jetzt hat, mit diesen schwachen Leistungen, jetzt eben auch der Niederlage am Samstag, darf man nicht ganz so hochsetzen. Also ich bin da auch geneigt. Ich muss auch sagen, ich habe heute noch selber ein Spiel auf Kreisklasse-Niveau gehabt, wo die Mannschaft 7-2 verloren hat. Also da muss ich jetzt auch mal meine Negativität ein bisschen runterschlucken und muss vielleicht, oder müssen wir vielleicht alle so ein bisschen, dann doch etwas mehr Vertrauen auch dann in den Trainer, wie wir es ja auch zum Teil jetzt auch angesprochen haben, fassen und einfach, hoffen oder eben auch dann die nötige Rückendeckung dann zumindest auch als Vertrauensvorschuss gewähren, dass da dann hoffentlich dann bald die Kehrtwende eingeläutet werden kann.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und dann bist du eben ganz schnell auch beim Thema Erwartungshaltung. Die ist beim FC Bayern München natürlich immer bei 100, bei 1900%. Also das ist ja, das steht außer Frage beim FC Bayern, wenn du keinen Titel holst. Und im Moment sieht ja vieles nach einer titellosen Saison auch irgendwo aus, auch wenn man in der Champions League immer noch vertreten ist. Wenn du keinen Titel holst, dann ist es einfach eine schlechte Saison. Das ist der Automatismus dahinter. Und trotzdem muss man sich gerade bei den Verantwortlichen natürlich dann auch gerade machen und schauen, unter welchen Bedingungen ist das alles entstanden, welche Gründe haben dazu geführt, was sind die Faktoren, und das wirklich auch sachlich zu analysieren und dann im Zweifelsfall eben auch mal zu akzeptieren, da ist gerade ein Club in der Bundesliga, der macht derart herausragende Arbeit und das ist ja auch ein Prozess. Klar, wir können Xabi Alonso vollkommen zu Recht über den Klee loben und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass Leverkusen da steht, wo sie aktuell stehen. Aber ich empfehle jedem auch nochmal die letzte Podcast-Folge mit Michael Reschke. Mir ist ein Rot-Podcast generell sehr empfehlenswert, aber da einfach auch nochmal reinzuhören und gerade am Beginn der Folge, wo er über Leverkusen spricht, genau hinzuhören, als er über Caro beispielsweise spricht oder auch über Rolfes. Was da einfach für gute Arbeit geleistet wird und wie da ein Zahnrad in das andere greift und wie man jetzt einfach so eine Welle auch erwischt hat, so ein Peak erwischt hat, dieser Früchte, die man dann auch erntet. Das ist einfach auch von außen betrachtet sensationell gut. Und das muss man, glaube ich, auch als FC Bayern dann irgendwann mal akzeptieren und wirklich auch sagen, Chapeau, Leverkusen spielt einfach gerade eine Saison, die ist der FC Bayern von einem Konkurrenten so seit Jürgen Klopps BVB nicht mehr gewohnt. Also das hat kein Team seitdem geschafft, so eine Saison hinzulegen. 21 Spiele, 55 Punkte, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist fußballerisch stark, das ist nachhaltig, das ist unfassbar leistungsstabil, das ist in der Kaderplanung sehr stark, weil man Spieler geholt hat, die gut zum Trainer passen, wenn man einen Trainer geholt hat, der seine Philosophie da auch gut umsetzen kann, der gut zu den Vorstellungen des Clubs passt. All das, was ich gerade vom FC Bayern gefordert habe, funktioniert bei Leverkusen aktuell auf sehr hohem Niveau. Und natürlich kann es absolut sein, dass Leverkusen im Sommer dann quasi in Anführungsstrichen leer gekauft wird oder dass dann dieser Bruch kommt, den man ja häufig in der Vergangenheit auch gesehen hat. Aber trotzdem, was aktuell da passiert, ist eine absolute Ausnahme in den letzten 10, 15 Jahren. Und deshalb, glaube ich, muss man als FC Bayern dann ein Stück weit auch akzeptieren, man selbst ist nicht auf diesem Level, man selbst hat aktuell nicht so eine Phase, wo man sagt, da greift sehr viel richtig ineinander, sondern man ist auf der Suche nach den richtigen Zahnrädern, man ist auf der Suche nach diesem Rhythmus, wo die Zahnräder ineinander greifen. Man hat sicherlich auch hier und da immer wieder mit Problemen zu kämpfen, die unvorhergesehen waren, die dazu geführt haben, dass dieser Prozess einfach ins Stocken gerät, dass dann die Zahnräder nicht ineinander greifen, dass man immer wieder auch dieses Stocken auch spürt auf dem Fußballplatz. Und dann gibt es mit Leverkusen eben diesen Kontrahenten. Und dann glaube ich auch als Fan des FC Bayern mal zu akzeptieren, da ist ein Team, das aktuell besser arbeitet und das am absoluten Limit arbeitet und das den besten Fußball der Liga spielt und zu Recht auch so erfolgreich ist. Das ist mit Blick auf 11 Meisterschaften in Serie dann vielleicht auch mal ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, dann ist es jetzt soweit. Dann ist es jetzt vielleicht einfach gekommen. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht final. Das sage ich auch dazu. Ich glaube, in diesen verbleibenden 13 Spieltagen kann noch super viel passieren und der FC Bayern ist gut beraten, nach diesem direkten Duell jetzt nicht sofort den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dran zu bleiben und zu schauen, den Druck möglichst aufrecht zu erhalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei Leverkusen trotz aller Dominanz, trotz des Eindrucks, den sie auch hinterlassen, diese Stabilität, die sie auch haben, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal so ein Knacks irgendwo kommt und dass da vielleicht dann, wenn der erste Knacks da ist, auch im Hinterkopf ist, wir sind vielleicht doch ein bisschen verwundbar. Wir haben es jetzt in den vergangenen Spieltagen erlebt, dass da das ein oder andere Spiel dabei war, wo sie vorne die Tore nicht gemacht haben, wo es bis zum Schluss ging, wo man ein bisschen nervös wurde vielleicht auch, wo dann in der Nachspielzeit Spiele gewonnen werden mussten. Alles überhaupt nicht problematisch, das hat ein Top-Team Jahr für Jahr, aber es kann passieren, dass Leverkusen vielleicht den einen oder anderen Punkt dann doch noch liegen lässt und da muss Bayern jetzt versuchen, sich wirklich auch zu straffen und die restlichen Spiele möglichst viele davon, möglichst natürlich alle zu gewinnen. Sehe ich jetzt aktuell nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin, aber der FC Bayern ist trotzdem gut beraten, da jetzt den Druck aufrecht zu erhalten. Ich glaube, der Meisterschaftskampf ist in Anführungsstrichen vorentschieden, aber er ist eben noch nicht entschieden und deshalb glaube ich, ist beides wichtig. Akzeptanz, dass Leverkusen im Moment einfach das bessere Team ist und B, irgendwo den Glauben an sich selbst zurück zu gewinnen, um wenigstens den Druck dann auch aufrecht zu erhalten.
Genau, geht ja auch international wieder weiter, auch für Leverkusen. Und gut, die nächsten drei Gegner, Heidenheim, Mainz und Köln. Mal schauen, wie viele Punkte Leverkusen liegen lässt. In Heidenheim hätte ich noch die größte Hoffnung, das wollte ich gerade dazugeben. Aber zu Hause gegen Mainz kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Leverkusen versagt. Und in Köln weiß ich auch nicht so richtig.
Aber es ist natürlich auch clever von den Bayern, dass sie das Spiel verloren haben, weil es gibt ja den sogenannten Bayern-Fluch. Der trifft längst nicht, trifft längst nicht auf jedes Team zu, dass die Bayern schlägt, aber wahrscheinlich war die Strategie der Bayern einfach darauf zu hoffen, dass der Bayern-Fluch zuschlägt und Leverkusen jetzt in eine unvorhergesehene Krise rutscht.
Schauen wir mal. Wir meckern ja immer über die mangelnde Strategie, aber hier war sie auf jeden Fall vorhanden.
Genau.
Das ist doch ein herausragendes Schlusswort. Dann machen wir den Deckel hier an der Stelle auch auf den Podcast drauf. Glaube, wir haben uns selbst so ein bisschen therapiert nach diesem Topspiel. Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Hörer und die ein oder andere Hörerin so also ein bisschen mittherapiert. Mal sehen. Schreibt uns gern auch auf kurve.mirsanroth.de eure Meinung. Natürlich zur Podcast-Folge, aber B, auch inhaltlich. Sollte Tuchel jetzt entlassen werden, gibt es eine Alternative? Wie geht's weiter mit dem FC Bayern München? Wird es wirklich ein titelloses Jahr und könnt ihr damit leben? Das sind ja alles durchaus spannende Fragen und nicht zuletzt auch, was haltet ihr von der Strategie, von der strategischen Ausrichtung des FC Bayern München? Schreibt uns das gern, kurve.mirsanroth.de, aber auch gern auf den sozialen Netzwerken, da sind wir natürlich auf den üblichen auch vertreten. Ansonsten habe ich es eingangs der Folge auch schon gesagt, unterstützt uns gern finanziell regelmäßig. Dass wie ihr das tun könnt und warum ihr das tun sollt und was wir mit eurem Geld machen und wofür wir das Geld überhaupt auch brauchen und verwenden, das erfahrt ihr alles unter mirsanroth.de/unterstützen. Ihr findet den Link in den Shownotes, ihr findet den Link aber auch auf unserer Seite auf einem der Banner. Und dann bleibt mir zum Abschluss natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank an meine beiden wundervollen Gäste aus der Redaktion. Einerseits vielen Dank, Elisha.
Ja, kann ich nur so zurückgeben. Es war mir meine Freunde.
Und vielen Dank auch an dich, Andreas.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat trotz der Niederlage Spaß gemacht. Und wie gesagt, beim nächsten Mal bin ich dann bei einem Sieg dabei. Garantiert. Verspreche ich.
Ja, du musst jetzt auf jeden Fall liefern. Ich glaube, du stehst enorm unter Druck. Also das
können wir. Geht. Kriege ich hin.
Das ist aber ein schönes Schlusswort. Also macht's gut. Bis dann. Servus. Ciao.
Miasan Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.